Mit Gott im Bund ist das Thema unserer Reformationskonferenz dieses Jahr. Und wir haben bereits gestern gehört, was ein Bund Gottes überhaupt ist. Und wir haben auch gehört, warum dieses Thema des Bundes Gottes mit den Menschen so bedeutend, so wichtig ist. Das Thema des Bundes ist kein kleiner Nebenbereich in der Theologie. Charles Haddon Spurgeon, der berühmte Baptistenprediger, er sagte einmal zu diesem Thema, die Lehre des Bundes gehört zu der Grundlage aller wahren Theologie. Es heißt, wer die Unterscheidung zwischen dem Bund der Werke und dem Bund der Gnade richtig versteht, ist ein Magister der Theologie. Ich bin überzeugt, dass die meisten Irrtümer der Menschen über die Lehren der Schrift auf grundsätzlichen Fehlern bezüglich der Bünde des Gesetzes und der Gnade beruhen. Zitat Spurgeon. Laut Spurgeon ist dieses Thema also fundamental wichtig, aber auch gleichzeitig ein Thema, bei dem es viele unterschiedliche Meinungen gibt und wo es leicht zu vielen Irrtümern kommen kann. Und diese Unterschiede, sie haben dann große Wirkungen auf das Verständnis der ganzen Schrift. Vor allem im Verständnis, wie gehört das Alte Testament zum Neuen Testament? Wie sind die miteinander verbunden? Noch ein anderes Zitat von dem Theologen J.I. Packer. Er definiert Bundestheologie so. Was ist Bundestheologie? Die direkte und provokante Antwort auf diese Frage lautet, es ist das, was heutzutage Hermeneutik genannt wird. Hermeneutik ist ein Fachbegriff. Hermeneutik bedeutet das Verfahren, die Bibel zu verstehen und auszulegen. Ein Zitat geht weiter. Eine gelungene Hermeneutik ist eine zusammenhängende Auslegungsmethode, die auf ein zusammenhängendes Verständnis der Schrift abzielt, welches wiederum die Eigenheiten des Verfahrens selbst bestätigt. Bundestheologie ist ein gutes Beispiel dafür. Es ist eine Hermeneutik, welche sich jedem ernsthaften Bibelleser selbst aufzwingt. Zitat J.I. Packer. Das ist ein bisschen ein schwieriges Zitat, aber was J.I. Packer damit sagt, ist, die Bundestheologie ist eigentlich kein Sonderthema der Theologie, sondern es ist der Grundaufbau, das Grundprinzip, um die Bibel richtig zusammenhängend zu verstehen und dann auch auslegen zu können. Die Bünde Gottes sind die Struktur, anhand derer die Geschichte Gottes mit den Menschen in der Bibel fortgeschrieben wird. Sie schreitet fort. Ihr seht, dieses Thema ist ein sehr weites Thema. Es umfasst das ganze Handeln Gottes mit den Menschen. Und in diesem Vortrag soll es nun um den verheißenen Gnadenbund gehen. Das besagt, dass Gott durch das ganze Alte Testament, also dem ganzen alten Bund, Testament ist ja nur ein anderes Wort für Bund, Gott hat durch das ganze Alte Testament eine Gnade verheißen. Er hat eine Gnade versprochen. Mein Ziel ist es heute Morgen, eine Art Überblick der Bünde Gottes mit den Menschen im Alten Testament zu machen und aufzuzeigen, inwiefern diese Grundstruktur des Handelns Gottes tatsächlich in Bünden besteht, die einheitlich und zusammenhängend auf das Neue Testament, auf den neuen Bund hinweisen. Dafür müssen wir erst einmal schauen, warum ist denn eine verheißene Gnade, ein verheißener Gnadenbund überhaupt notwendig? Es beginnt nämlich mit dem Bund der Werke. Und dafür müssen wir mal ganz vorne anfangen, und zwar ganz vorne in der Bibel, 1. Mose. Und dort lesen wir in den ersten Kapiteln, warum Gott überhaupt eine Gnade verheißen musste. Im ersten Kapitel, 1. Mose Kapitel 1, lesen wir, dass Gott Himmel und Erde schuf, Tag und Nacht, dazu Mond und Sterne, Land und Wasser, Pflanzen und Tiere und schließlich auch den Menschen. Und im zweiten Kapitel erfahren wir dann von einer besonderen Beziehung zwischen Gott und den Menschen. Gott schenkt Adam einen besonderen Raum, einen Garten. Und dieser Garten, der war wie eine Art Heiligtum. Hier gab es direkte Gemeinschaft zwischen Gott und dem Menschen. Und 1. Mose 2 schildert nun eine Bundesbeziehung zwischen Gott und den Menschen. Eine Beziehung, die Gott freiwillig aus Güte mit den Menschen eingeht. Gott ist der Schöpfer aller Dinge und Gott ist nicht verpflichtet. Gott hat keinerlei Verpflichtung, keinen Zwang, keine Schuld, dem Menschen irgendetwas Gutes zu tun oder ihm irgendwelche Privilegien zu geben. Aber Gott neigt sich aus Liebe, aus freiem Entschluss herab und geht ein besonders freundschaftliches Verhältnis mit dem Menschen ein. Das ist das, was uns die ersten Kapitel der Bibel bezeugen. Gott hat Adam also nicht einfach auf der Erde leben lassen und gesagt, mach mal dein Ding, schau mal, wie du klarkommst, sondern er hat Adam ganz konkrete Aufgaben, ganz konkrete Verantwortungen übergeben. Und daran sehen wir, dass Gott eine göttliche Vereinbarung, einen Bund mit Adam schon bei der Schöpfung einging. Und in dieser Vereinbarung, in diesem Abkommen, diesem Bund, gab Gott dem Menschen den Auftrag, über die ganze Schöpfung zu herrschen. Sozusagen als ein Vizeregent unter Gott soll er nun die Schöpfung sich untertan machen. Er sollte das Reich Gottes, das Heiligtum ausbreiten auf der ganzen Erde. Überall sollte die direkte Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott gepflegt werden. Die Erde sollte erfüllt sein von der Erkenntnis des Herrn, wie das Wasser den Meeresgrund bedeckt. Wenn man so will, war Adam der erste Prophet. Denn er war von Gott berufen, im Auftrag Gottes zu sprechen, die Erkenntnis Gottes zu vermehren. Und wir sehen, er gab zum Beispiel allen Tieren den Namen. Gott hat ihm eine Aufgabe gegeben, nun im Auftrag Gottes Dinge zu benennen. Er war aber auch der Priester, denn er war verantwortlich für das Heiligtum, für diesen Garten Eden und dem direkten Zugang zu dem lebendigen Gott. Und dann war er auch als König über die ganze Schöpfung bestimmt. Denn er sollte sich ja alles untertan machen. Er sollte über die ganze Schöpfung herrschen unter Gott im Auftrag Gottes und das Reich Gottes ausbreiten. Wir sehen, Adam war mehr als bloß der erste Mensch. Er war durch den Bund mit Gott das Haupt und der Repräsentant der ganzen Menschheit. Er war verantwortlich für all die Privilegien und die Aufgaben, die Gott dem Menschen gegeben hat. So wie ein Botschafter oder ein König für das ganze Land, für das ganze Volk sprechen kann, so ist Adam der Bundesvertreter, der Bundesrepräsentant der ganzen Menschheit. Besonders deutlich wird diese Bundesbeziehung in der Ankündigung von Lohn oder Strafe. Gott geht ein freundschaftliches Bundesverhältnis mit dem Adam ein, indem er ihm einen besonderen Lohn oder Segen verspricht, wenn Adam seine Pflicht erfüllt. Aber Gott droht auch eine Strafe an, wenn Adam ungehorsam ist. Lohn oder Strafe gehören zu einem Abkommen, zu einem Bund. In dem Garten, da lesen wir in 1. Mose 2, standen zwei Bäume, zwei besondere Bäume, die werden besonders benannt. Der eine hieß der Baum des Lebens. Dieser Baum, der hatte keine Kraft in sich selbst, das war nicht irgendwie ein Zauberbaum oder sowas, der da stand, aber dieser Baum, er war ein Zeichen, ein Versprechen, ein Symbol des ewigen Lebens in liebevoller Gemeinschaft mit Gott. Er war ein Zeichen für die Belohnung der ewigen Sicherheit und Ruhe, die Adam als Lohn versprochen wurde. Das Paradies in Eden, es war ein vollkommener Ort, Es gab nichts Schlechtes, nichts Faules, nichts Verkommenes, nichts Schwaches. Aber es war kein ewig sicherer Ort. Denn der Mensch hatte die Möglichkeit zu sündigen und all seine Privilegien zu verlieren. Der Garten Eden war ein Paradies, aber es war kein ewig sicherer Ort. Und offensichtlich hat Gott in seinem Bund mit Adam aber die Belohnung ewiger, sicherer Ruhe in Aussicht gestellt. Einen Ort, der vollkommen geschützt und sicher ist. Genau das, was wir unter ewigem Leben und dem Himmelreich verstehen. Und Jesus geht genau auf diese Symbolik ein, wenn er im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung, Kapitel 2, Vers 7, da sagt der auferstandene Christus zu der Gemeinde, Offenbarung 2, Vers 7, wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, welcher in dem Paradies Gottes ist. Jesus geht darauf ein, auf dieses Zeichen, auf diese Symbolik, und zwar in Bezug auf die neutestamentliche Gemeinde. Das, was er verspricht, ist das, was Adam versäumt hat. Der Baum des Lebens weist also auf das ewige Heil hin. Adam wurde zu all den natürlichen Segnungen in Eden auch noch, ihm wurden auch noch darüber hinaus die höchsten geistlichen Segnungen versprochen, wenn er die Bedingungen des Bundes erfüllt. Das ist die Belohnung. Adam war fähig, ja, er ist geschaffen worden für eine noch größere Freude als die im Garten Eden. Nämlich die Belohnung ewigen, vollkommenen, unerschütterlichen Lebens in lebendiger Gemeinschaft mit Gott. Aber in dem Bundesverhältnis gab es auch eine angedrohte Strafe. Der andere Baum, der andere spezielle Baum, der hieß Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Und mit diesem Baum wird die Strafe des Todes verknüpft. In 1. Mose 2, Vers 17, da spricht Gott, vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Gott droht mit dem ewigen Tod bei der Übertretung des Gesetzes. Das heißt, die Trennung von der Freundschaft Gottes und all seinen Gaben. Seelische und körperliche Trennung von Gott, der Quelle allen Lebens. Gott droht mit dem Tod. Die Androhung der Strafe sollte Adam umso mehr motivieren, Gottes Gebote zu halten. Ebenso das freundliche Versprechen einer überreichen Belohnung. Dieser Bund der Schöpfung war ein freundlicher Bund. Ein freundschaftlicher Bund. Gott hat sich erniedrigt und ist in ein besonderes Verhältnis, in eine besondere Beziehung mit dem Menschen eingegangen, hat ihm lauter Privilegien gegeben und dazu sogar noch die Aussicht auf eine überreiche Belohnung. Noch einmal, Gott war nicht verpflichtet, irgendwelche Segnungen oder Belohnungen in Aussicht zu stellen. Das war nicht das, was Gott dem Menschen schuldig war. Nein, es war eine freie Entscheidung aus Güte, aus Freundlichkeit. Und doch tat er es. Gott verpflichtet sich in einem Bund, dem Menschen ewige Ruhe, völlige Gemeinschaft und ewiges Leben zu schenken. Wenn Adam die Bedingungen erfüllt. Das bedeutet, dieser Bund war kein Gnadenbund. Dieser Bund der Schöpfung war kein Gnadenbund, sondern ein Bund der Werke. Das bedeutet, die Bundesversprechen, die Bundessegnungen, sie standen unter einer Bedingung, nämlich dem völligen Gehorsam. Das Prinzip eines Bundes der Werke ist, tu dies und du wirst leben. Es geht um Verdienst. Es geht um Werke und nicht um unverdiente Gnade. Das ist der Unterschied. Nun fragen sich einige, und ich möchte kurz darauf eingehen, warum gab Gott denn bloß dieses eine, für manche etwas merkwürdige Verbot mit dem Baum? Dieses eine Verbot, nicht von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen zu essen, dieses eine Verbot war ein Testfall für den völligen Gehorsam gegenüber dem ganzen Moralgesetz Gottes. Was meine ich damit? Die Bibel sagt, dass der Mensch vernünftig und gerecht geschaffen wurde. Der Mensch bekam das Qualitätssiegel sehr gut von Gott nach der Schöpfung. Sehr gut. Er entsprach ganz dem heiligen und gerechten Maßstab Gottes. Salomo bestätigt in Prediger 7, Vers 29, Gott hat den Menschen aufrichtig oder gerade richtig gemacht, sie aber suchten viele Künste. Gott hat den Menschen nach seinem Bilde geschaffen, heißt es in 1. Mose 1, Vers 27. Und was das bedeutet, das schreibt uns Paulus in Epheser 4, 21 fortfolgend, wo es darum geht, dass in Christus das Bild Gottes in den Christen, in den Wiedergeborenen, wieder erneuert wird. Und da heißt es, ihr habt ihn doch gehört und seid in ihm gelehrt worden, wie es Wahrheit in Jesus ist, dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt habt, der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtet, dagegen erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der nach Gott geschaffen ist, also hier ist der Hinweis auf die Gottesebenbildlichkeit, und zwar in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Gottes Ebenbildlichkeit zeigt hier, es hat etwas mit Gottes Gerechtigkeit und Gottes Heiligkeit zu tun. Adam war wahrhaftig gerecht und heilig geschaffen. Das bedeutet, er war nicht nur unschuldig, als er geschaffen wurde, er war gerecht in dem Sinne, dass er so lebte, wie es der Gerechtigkeit und der Heiligkeit Gottes entsprach. Und eine Zusammenfassung dieses Maßstabes der Gerechtigkeit und Heiligkeit Gottes ist das ewige Gesetz, und zwar zusammengefasst in den 10 Geboten. Das ist das ewige Moralgesetz Gottes. Der Maßstab für Gerechtigkeit ist keine Willkür, sondern Gottes Wesen selbst. Und darum gab es das Gesetz Gottes schon in den Herzen der Menschen, bevor es am Berg Sinai in Stein gemeißelt wurde. Das ist die Argumentation von Paulus in Römer 2, Vers 15, wo er davon spricht, dass seit der Schöpfung alle Menschen das Gesetz kennen. Sie beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihren Herzen geschrieben ist, indem ihr Gewissen mit Zeugnis gibt und ihre Gedanken sich untereinander anklagen oder auch entschuldigen. Paulus sagt, alle Menschen kennen das Gesetz Gottes, das ewige Gesetz Gottes. Es ist in ihren Herzen geschrieben und es klagt sie an. In Römer 1, Vers 32 sagt er sogar, dass die Menschen eigentlich sogar wissen, dass sie die göttliche Todesstrafe für ihre Vergehen verdienen. Aber sie verdrängen es und leben einfach weiter in ihren Sünden. Doch es steht fest, Adam war so geschaffen, dass er die Erkenntnis und die Fähigkeit hatte, das ganze gerechte Gesetz Gottes, die Heiligkeit, die Gott fordert, zu erfüllen. Nun hat Gott ein besonderes Verbot gegeben, nicht von dieser Frucht zu essen. Und an diesem Gebot wurde geprüft, ob Adam wirklich von ganzem Herzen Gott liebt und vertraut. Dieses Verbot war verbunden mit dem gesamten Moralgesetz Gottes. Indem Adam die verbotene Frucht gegessen hat, brach er nicht nur irgendwie ein kleines, scheinbar geringes Gebot, indem er die Frucht trotz direkten Verbotes Gottes nahm, er brach in vielerlei Weise das Moralgesetz. Ich gebe euch mal ein paar Beispiele. Der Teufel in Form der Schlange sagte, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet werden und ihr werdet sein wie Gott. Das war die Verlockung. Mit diesem Wunsch nahm nun der Mensch die Frucht. Was sagt das? Er wählte damit einen anderen Gott. Er trat die Autorität und den Namen des einen wahren Gottes mit Füßen. Er hatte einen anderen Gott, sich selbst. Er wollte Gott sein. Übertretung des ersten Gebotes. Indem er der Lüge glaubte, verunehrte er den Namen Gottes. Denn er glaubte Gottes Wort nicht. Er verunehrte Gott als seinen Vater in höchster Weise. Gott hat ihn geschaffen und er misstraut seinem Wort, er misstraut seiner Güte und bricht sein Gebot. Das ist eine Verunehrung der Autoritäten des Vaters in höchster Weise. Adam war des Mordes schuldig, indem er die Frucht nahm. Des Mordes, ja. Er tötete sich selbst und seine Nachkommenschaft an Leib und Seele. Er hat auch gestohlen. Denn er stahl Gott die Frucht des Baumes, die Gott allein gehörte. Und er stahl auch sich selbst und seine Nachkommen die Unschuld und die Freude. Er nahm die Lüge der Schlange, das falsche Zeugnis an und handelte danach, obwohl er wusste, dass es falsch war. Das ist nicht viel besser, als selbst zu lügen. Und schließlich begehrte er das Eigentum eines anderen, nämlich die Stellung und die Ehre Gottes, dem er gleich sein wollte. Diese eine Sünde, sie beinhaltete weiter Untreue, Stolz, Undankbarkeit, Verachtung, Misstrauen, Grausamkeit und vieles mehr. Es war keine scheinbar harmlose Sünde wie der Apfelklau im Nachbarsgarten, sondern eine grobe Übertretung versämtlicher moralischer Gebote. Adam brach den Bund der Werke, den Bund der Schöpfung und damit kam unweigerlich die Bundesstrafe auf ihn. Durch Bundesbruch hat Adam jedes Recht an den Segnungen verwirkt und auch die Gemeinschaft mit Gott gebrochen. Und weil Adam in dem Bund mit Gott Haupt und Repräsentant der ganzen Menschheit war, kam die Strafe und nicht die Belohnung zu allen seinen Nachkommen. Paulus schreibt es in Römer 5, Vers 19. Denn wie durch des einen Menschen ungehorsam die vielen in die Stellung von Sündern versetzt worden sind. Durch den Ungehorsam von Adam sind seine ganzen Nachkommen in die Stellung von Sündern gesetzt. Römer 3, Vers 23, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Das heißt, keiner erreicht die Belohnung, die Adam in Aussicht gestellt wurde. Die Herrlichkeit Gottes. Wir sind alle in die Stellung von Sündern gesetzt und wir sündigen alle und erreichen nicht die Bundessegnungen. Hosea 6, Vers 7, sie aber haben den Bund übertreten, wie Adam, haben dort treulos gegen mich gehandelt. Das schreckliche Zeugnis der Bibel ist, dass Adam, der erste Bundesrepräsentant, den Bund der Werke gebrochen hat. Und der Fluch des Todes kam auf alle Menschen, das heißt Trennung von Gott, eine sündige, verdorbene Natur mit all seinen Konsequenzen, bis hin zum zeitlichen und ewigen Tod. Jeder Nachkomme Adams ist allerdings noch genauso verpflichtet, nach dem Bund der Werke das Gesetz Gottes zu halten. Das heißt, der Maßstab Gottes in Gerechtigkeit und Heiligkeit besteht weiter. Auch wenn wir die Segnungen, die Bundessegnungen, die Belohnung nicht erreichen, die Verpflichtung besteht weiterhin. Aber seit dem Bundesbruch Adams, seit der Trennung von Gott, sind wir Menschen unfähig geworden, das Gesetz Gottes zu halten. Wir sind alle wie Adam Bundesbrecher geworden, weil wir alle ständig die heiligen Gesetze Gottes übertreten. Und darum verdienen wir Menschen ewige Strafe statt ewigen Lohn. Das ist das Zeugnis der Bibel. Es geht zurück bis auf Adam. Und es ist wichtig zu verstehen, der Bund der Werke, den Gott mit Adam und somit mit der ganzen Menschheit eingegangen ist, der ist immer noch in Kraft. Dieser Bund der Werke ist immer noch in Kraft. In gewisser Weise können wir sagen, jeder Mensch ist in einem Bund mit Gott. Mindestens in dem Bund der Werke, durch den er gerichtet wird. Anhand dieses Bundes der Werke wird Gott am Ende der Tage alle Menschen richten und urteilen. Der Treuebruch Adams entlässt uns nicht von unserer Pflicht als Menschen, sondern es verweigert uns bloß die Segnungen und den Lohn, den Gott angeboten hat in seiner Freundlichkeit. Gott hatte nun mit dem Bundesbruch Adams das Recht gehabt, die ganze Menschheit auf der Stelle zu vernichten. Auch das ist wichtig. Eigentlich haben Adam und Eva ihr Existenzberechtigung verwirkt. Gott wäre gerecht, wenn er, wie er angedroht hat, den ewigen Tod, die ewige Trennung von Gott ausführt und Adam und Eva mit dem Teufel in die Hölle wirft. Aber Gott hat sich anders entschieden. Und hier kommen wir zum Gnadenbund. Obwohl durch den Bund der Werke kein Weg mehr zu Gott und zu seiner Herrlichkeit führt, der Weg zum Paradies war versperrt, entscheidet Gott in seiner Gnade einen neuen Bund zu beschließen, durch den es wieder Hoffnung für die Menschen gibt. Und wir haben gestern erfahren, dieser Entschluss, einen Gnadenbund zu beschließen, anzukündigen, geht zurück auf die Ewigkeit in der Vergangenheit. Schon vor Adams Bundesbruch hat Gott der Vater beschlossen, mit Gott dem Sohn im Bund der Erlösung diese Gnade auszuführen. Diese Hoffnung auf Gnade ist eine Verheißung. Die Verheißung, das Versprechen, dass der gebrochene Bund und all seine Flüche überwunden werden. Darum kommen wir zum zweiten Punkt, der Fortschritt, die Verheißung des Gnadenbundes. Da haben wir erstens Adam. Nach dem Bundesbruch werden sowohl Adam und Eva als auch der Satan in Form der Schlange zeitlich gerichtet. Gott richtet sie. Und in dem Fluch über die Schlange blitzt dann aber eine Verheißung auf Gnade auf. 1. Mose 3, Vers 15. Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, spricht Gott zu dem Satan in der Schlange, zwischen deinem Nachwuchs und ihrem Nachwuchs. Und er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm in die Ferse zermalmen. In diesen Versen kündigt Gott an, das gerechte Gericht für den Bundesbruch tritt nicht sofort in vollem Ausmaß in Kraft. Adam und Eva werden noch Nachkommen haben. Außerdem wird es eine heilige Feindschaft geben. Satan hat durch seine Verführung nicht ein für allemal die ganze Menschheit besiegt, sondern Gott gibt eine Feindschaft zwischen den Menschen, die dem Teufel folgen, also dem Nachwuchs der Schlange, geistlich gesprochen, und den Menschen, die ihrer wahren Bestimmung als Menschen folgen wollen, entgegen den Lügen des Teufels. Das heißt, der Nachwuchs der Frau. Gott unterscheidet hier die natürlichen Nachkommen der Menschen, geistlich nach ihrem Wesen, zwischen Nachwuchs der Schlange und Nachwuchs der Frau. Menschen, die den Begierden Satans folgen und Menschen, die Gott und seinen Geboten folgen wollen. Das wird später noch einmal wichtig, diese Unterscheidung. Das große Versprechen ist aber in diesen Versen, in diesem Urteil über die Schlange: letztendlich wird der Nachwuchs der Frau über Satan siegen. Er wird der Schlange den Kopf zermalmen, heißt es. Er wird die Werke des Teufels zunichte machen. Gott verspricht hier in kleinen Andeutungen, dass aus dem Nachwuchs, aus der Nachkommenschaft von Adam und Eva ein neuer Adam entstehen wird, der nicht dem Teufel folgt und verführt wird und Gottes Bund bricht, sondern der den Teufel besiegt und Gott gehorcht und somit die Werke des Teufels zunichte macht. Dies ist die Ankündigung des Gnadenbundes, die erste Ankündigung des Gnadenbundes in der Geschichte. Die ganzen weiteren Bündnisse Gottes mit den Menschen schreiten in der Offenbarung weiter fort, was für einen Gnadenbund Gott verspricht und was dieser beinhaltet. Doch damit ein Bund der Gnade geschehen kann, muss der Bund der Werke erfüllt werden, der ja immer noch in Kraft ist. Das heißt, ein neuer Bundesrepräsentant muss anstelle der Menschen die Belohnung verdienen, die Adam verloren hat, und anstelle der Menschen die gerechte Strafe bezahlen und erdulden, die auf die Menschheit gekommen ist. Offensichtlich glaubten Adam und Eva dieser gnädigen Verheißung. Denn obwohl sie unter vielen zeitlichen und natürlichen Konsequenzen ihrer Sünde litten, hatten sie Hoffnung auf neues Leben. Denn wisst ihr, warum Adam seine Frau Eva genannt hat? Eva bedeutet Mutter der Lebendigen. Adam bezeugt hier: ich glaube der Verheißung, dass durch Eva wieder Leben entstehen wird. Leben, das ich verloren habe. Er vertraute also darauf, durch Eva wird diese Verheißung Gottes des Sieg und segensreichen Nachwuchses erfüllt werden. Außerdem schenkt Gott ihnen Kleider aus Tierfell, um ihre Blöße zu bedecken. Einige sehen hier den ersten Hinweis auf ein Opfer als eine Verheißung der Vergebung. Zumindest scheinen Adam und Eva die Praxis des Opferns auch an ihren Kindern weiterzugeben. Kain und Abel, auch sie geben ein Opfer dem Herrn. Das sind Hinweise darauf, dass Adam und Eva Hoffnung auf Erlösung hatten. Eine Hoffnung, die allein auf Gottes Gnade basiert. Weil Adam und Eva hatten ja keinen Verdienst. Und allein durch Glauben erlangt wird, weil sie hatten ja keine guten Werke, die sie vorzeigen könnten. Und allein diese Hoffnung besteht allein in diesem verheißenen Nachwuchs, der Retter, der kommen wird. Weil Adam seine Pflicht nicht gerecht wurde. Zweitens Noah. Die Erfüllung der Verheißung trat nicht ganz so schnell in Kraft, wie Adam und Eva es vielleicht erwartet hätten. Ihr Erstgeborener, der hieß Kain. Und dieser Kain war nicht der verheißene Nachkomme. Woran sehen wir das? Er hat seinen Bruder Abel erschlagen. Kain entpuppte sich als ein Nachwuchs der Schlange. Feindschaft gegenüber den Nachkommen derer, die sich in Gottesfurcht üben. Seth, der dritte Sohn, führt den Gottesdienst ein. Er betet Gott an. Aber auch Seth ist nicht der verheißene Nachkomme. Und mit der Zeit vermischen sich die Nachkommen von Kain und die Nachkommen von Seth immer mehr. Und die Folge ist, dass die ganze Erde voll ist mit Menschen, die Gott verachten und ihren sündigen Begierden nach Macht, Reichtum und eigener Ehre nachjagen, anstatt Gott anzubeten und seine Gebote zu folgen. 1. Mose 6, Vers 5. Und der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war und alles Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Nach rund 2000 Jahren lebte nur noch eine einzige Familie aus dem Nachwuchs Seths, die Gott fürchtete. Nämlich Noah, von dem es heißt, er war ein Prediger der Gerechtigkeit. Gott lässt die gesamte Erde in Wasser untergehen und zeigt damit, dass er rechtmäßig nach dem Bund der Werke alle gottlosen Menschen in einem Schlag vernichten kann und darf. Die Sintflut ist ein Zeichen, ein Hinweis auf die Gerechtigkeit, die gerechte Strafe, die im Bund der Werke besteht. Aber wegen der verheißenen Gnade, die er schon Adam gegeben hat, rettet er Noah und seine Familie durch ein Schiff, das er Noah bauen ließ. Und als die Wasser wieder abschwellen, schließt Gott einen Bund mit Noah. Was ist der Grund? Nun, Noah hat soeben erlebt, wie Gott auf einen Schlag die ganze Weltbevölkerung vernichtet hat. Und niemand konnte Gott dafür anklagen, denn er war gerecht. Das ist es, was die Menschen verdient haben. Welche Hoffnung, welche Gewissheit hätte Noah haben können, nachdem er all das erlebt hat? Welche Hoffnung hätte er haben können, dass Gott nicht im Nu wieder neu ein Gericht schickt? Nun, darum schreitet Gott mit Noah in seiner Verheißung fort. In 1. Mose 8, Vers 21 und 22 lesen wir, nicht noch einmal will ich den Erdboden verfluchen wegen des Menschen, denn das Sinnen des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an, und nicht noch einmal will ich alles Lebendige schlagen, wie ich getan habe, von nun an, alle Tage der Erde, soll nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Und in Kapitel 9 bestätigt er diese Zusage mit einem Bund. Kapitel 9, Vers 11. Ich richte meinen Bund mit euch auf, dass nie mehr alles Fleisch ausgerottet werden soll durch das Wasser der Flut und nie mehr soll es eine Flut geben, die Erde zu vernichten. Und als Bundeszeichen gibt Gott den Regenbogen, eine Bestätigkeit seiner Treue. Gott verheißt Noah und seinen Nachkommen, dass er dafür Sorge trägt, dass die Erde bestehen und erhalten bleibt, trotz der Bosheit, trotz des Bundesbruchs der Menschen, damit der Retter aus dem Nachwuchs der Frau kommen kann. Das ist der Bund mit Noah. Drittens Abraham. Die Gnadenverheißung Gottes schreitet weiter voran, als er Abraham erwählt. Und auch mit Abraham macht Gott einen Bund. Und in dem Bund mit Abraham verheißt Gott, dass er Abrahams Nachkommenschaft sehr vermehren wird. Und dass er dem Nachwuchs Abrahams ein Land geben wird. Und dass er der Gott der Nachkommen Abrahams sein wird. Und dass aus seinem Nachkommen tatsächlich der kommen wird, der der Schlange den Kopf zermalmen wird. Der also den Segen wieder in die Welt bringt, zu allen Nationen. Aus allen Menschen, aus allen Familien der Erde hat Gott sich Abraham erwählt. Aus seiner Nachkommenschaft soll der Retter kommen. Die Familie Abrahams soll dafür verantwortlich sein, das Reich Gottes aufzurichten. Und Abraham glaubte der Verheißung. Abraham glaubte daran, dass Gott ganz aus Gnade einen Retter aus seiner Familie erstehen lassen wird. Und dieser Glaube, an diesen Nachkommen, den Gott senden wird. Dieser Glaube wurde Abraham als Gerechtigkeit vor Gott angerechnet. 1. Mose 15, Vers 6, und er glaubte dem Herrn, und er rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Abraham wird gerechtfertigt, obwohl er ein Sünder ist. Obwohl er unter dem Bund der Werke steht. Die Bibel ist schonungslos und zeigt uns die Sünden Abrahams auf. Aber Gott bestätigt, durch den Glauben an diese Verheißung wird Abraham gerecht gesprochen. Ein faszinierendes Zeugnis. Abraham wird gerecht, denn er hat Anteil an der Hoffnung allein durch Glauben. Er glaubte dem Herrn. Auf eine Rettung allein aus Gnade. Nicht, weil er irgendwas Besonderes getan hat. Ein Segen, der allein in dem verheißenen Nachwuchs besteht. Gott machte also einen Bund mit Abraham, aber dieser eine Bund hatte zwei Seiten. Eine übernatürliche und eine natürliche Seite. Die übernatürliche oder geistliche Seite ist die Verheißung der Gnade. In 1. Mose 12 lesen wir gleich zu Beginn, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde, und ich will dich zu einer großen Nation machen, und ich will dich segnen, und ich will deinen Namen groß machen, du sollst ein Segen sein, und ich will segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde ich verfluchen, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Im Grunde verheißt Gott aus Gnade dem Abraham den Segen, den Adam verloren hat. Eine Herrschaft und eine Segensausbreitung auf der ganzen Erde durch seinen Nachwuchs. Paulus bezeugt das in Römer 4, Vers 13. Denn nicht durchs Gesetz wurde Abraham oder seiner Nachkommenschaft die Verheißung zuteil, dass er der Welt Erbe sein sollte, sondern durch Glaubensgerechtigkeit. Gott verspricht Abraham und seinen Nachkommen die ganze Welt. Das, was Adam verloren hat. Und zwar im geistlichen und übernatürlichen Sinn, im vollsten Sinn. Hebräer 11, Vers 9 und 10 wird bezeugt, durch Glauben siedelte er, also Abraham, sich im Land der Verheißung an, in Kanaan, wie in einem Fremden. Und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er erwartete die Stadt, die Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Es hatte eine übernatürliche Seite. Die Verheißung in dem Bund an Abraham ging mehr als bloß um ein Flecken im Nahen Osten. Er sollte der Welterbe sein und eine Stadt erben, deren Baumeister Gott selbst ist, nicht von Menschenhand. Aber auf der anderen Seite beinhaltete der Bund mit Abraham auch eine natürliche Seite. Nachdem Gott Abraham die Gnadenverheißung gegeben hat und Abrahams Glaube ihm als Gerechtigkeit angerechnet wurde, legte Gott ihm eine Verpflichtung auf. Er soll alle seine männlichen Nachkommen beschneiden lassen. Die Beschneidung ist nicht nur einfach ein Ritual, sondern es ist ein äußeres Zeichen für eine innere Notwendigkeit, die verlangt wird. So ähnlich wie mit der Frucht, sollte die Beschneidung etwas sein, was hinweist auf die Erfüllung des ganzen Gesetzes. Schon im Alten Testament lesen wir, dass die äußere Beschneidung ein Sinnbild auf die Beschneidung des Herzens sein soll. Da, wo all das Böse, wo all die Sünde herauskommt, das soll abgetrennt werden. Die Sünde soll aus dem Herzen abgeschnitten werden, so wie die Vorhaut vom Fleisch abgetrennt wird. Das war das Zeichen, dieses Symbol. Und dieser natürliche Teil des Bundes ist keine Gnadenverheißung. wie der übernatürliche Teil, sondern dieser natürliche Teil, er gehört zum Bund der Werke. Ein besonderes neues Abkommen mit Abraham, das aber ein Werkebund ist. Gott verspricht auch hier irdische Segnungen bei der Einhalt des Bundes und kündigt auch eine Strafe der Ausrottung und Trennung von Gott an, wenn der Bund übertreten wird. Gott geht hier einen neuen Bund der Werke mit den natürlichen Nachkommen Abrahams ein. Diesen doppelten Aspekt, Gnadenverheißung auf der einen Seite, aber auch Werkebund, einen natürlichen Bund auf der anderen Seite, diesen doppelten Aspekt macht Paulus sehr deutlich in Galater 4, Abvers 22. Da schreibt er, denn es steht geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte, einen von der Magd und einen von der Freien. Aber der von der Magd war nach dem Fleisch geboren und der von der Freien jedoch durch die Verheißung. Dies hat einen bildlichen Sinn, denn diese Frauen bedeuten zwei Bündnisse. Einen vom Berg Sinai, das ist in die Sklaverei hineingewirrt, das ist Hagar. Denn Hagar ist der Berg Sinai in Arabien, entspricht aber dem jetzigen Jerusalem, denn es ist mit seinen Kindern in Sklaverei. Das Jerusalem droben aber ist frei, und das ist unsere Mutter. Paulus bestätigt im Grunde, so wie Abraham zwei natürliche Kinder hatte, Söhne hatte, Ismael und Isaak, und danach ja sogar noch mehr, so hat dieser Bund Gottes mit Abraham auch zwei Seiten, geistlich gesprochen. Eine Verheißung für alle geistlichen Nachkommen Abrahams, Kinder der Verheißung, sowie Isaak, die wie Abraham an die Gnade Gottes glaubten, und dann aber auch eine Bedingung an die fleischlichen Nachkommen, was bildlich mit Ismael abgesprochen wird, was etwas mit einer Verpflichtung zu tun hat. Eine Verpflichtung der Werke. Warum das? Weil die geistlichen Segnungen durch den verheißenen Nachkommen erarbeitet werden müssen. Der Gnadenbund hat auch mit Werken zu tun. Der Gnadenbund verspricht Segnungen auf Grundlage von Werken, nur nicht von unseren Werken, sondern die eines anderen. Das wird deutlich im Bund mit Abraham. Abrahams Nachwuchs war verpflichtet, die Bedingungen des Bundes der Werke zu erfüllen, angedeutet durch die Beschneidung, damit die Verheißungen der Gnade für alle Welt erfüllt werden kann. Den natürlichen Nachkommen stellte Gott eine irdische, zeitliche Belohnung in Aussicht, die wie eine Art Vorschatten auf die Segnungen des Gnadenbundes dienten. Aber anders als bei der Gnadenverheißung waren diese Segnungen an Bedingungen verknüpft, an Verpflichtungen. Gott offenbart hier, dass der Bund der Gnade nicht geschlossen werden kann, ohne dass der Bund der Werke völlig Genüge getan und erfüllt wurde. Und die Beschneidung, sie diente nun seit Abraham zur Abgrenzung des einen versprochenen Nachwuchses der Frau, der nun auch, wie verheißen, aus der Nachkommenschaft Abrahams sein sollte. Diese Abstammungslinie sollte geschützt und markiert werden. Dafür war die Beschneidung ein Zeichen. Viertens Mose. 430 Jahre später schließt Gott einen weiteren Bund mit den natürlichen Nachkommen Abrahams, nämlich mit den 12 Stämmen Israels am Berg Sinai durch Mose. Dieser Bund ist hauptsächlich eine Wiederholung oder Erklärung des Bundes der Werke. Am Sinai wird Israel das Gesetz gegeben, welches bereits allen Menschen in den Herzen geschrieben ist und in der Beschneidung schon angezeigt wurde. Doch nun wird es sichtbar und deutlich auf Steintafeln geschrieben. Das ewige Moralgesetz Gottes. Jetzt kann jeder in aller Deutlichkeit und Klarheit genau sehen und nicht länger verdrängen, was Gottes Gerechtigkeit eigentlich verlangt. Und was der verheißene Nachwuchs, der neue Adam, erfüllen muss. Das Gesetz dient aber auch, wie die Beschneidung, zur äußeren Bewahrung der natürlichen Nachkommenschaft. In dem Gesetz mit Mose gibt es noch so einige Zusatzgebote, zum Beispiel, dass sie kein Schweinefleisch essen dürfen. Warum? Sie sollten sich abgrenzen von den anderen Völkern, damit die Abstammungslinie klar bleibt. Sie sollten sich auch nicht vermischen mit irgendwelchen anderen Völkern. Das war nicht einfach, dass sie ausländerfeindlich waren. Es diente der Klarheit der Abstammungslinie nach der Verheißung, die an Abraham gegeben wurde, dass aus seiner Nachkommenschaft der verheißene Nachwuchs kommen soll. Der Bund am Sinai hatte aber auch eine Verbindung mit der Verheißung der Gnade. Das Gesetz Mose diente nie dazu, Menschen durch Werke wieder die Segnungen der Herrlichkeit zu schenken. Gott hat das nie dafür gegeben. Das konnte es ja auch gar nicht erfüllen, denn es sind ja schon alle Menschen durch den Bund der Werke seit Adam unter dem Fluch. Das Gericht ist ja schon da. Aber diese deutliche Darstellung von Gottes Gerechtigkeit sollte den Israeliten ihre Sünde und ihre Ungerechtigkeit aufzeigen, sodass sie allein durch Glauben, ganz allein auf die Gnade Gottes vertrauen, nicht auf ihre eigenen Werke. Und zwar Vertrauen auf den, den Gott verheißen und versprochen hat, einen Nachwuchs, der den Teufel besiegen wird. Heute Abend werden wir noch mehr zu der bleibenden Bedeutung des Gesetzes hören. Aber es gibt schließlich noch im Gesetz Mose viele Gebote, die auf die Sündenvergebung hinweisen. Etwas, was es eigentlich im Bund der Werke nicht gibt. Vergebung? Abdeckung von Sünden? Hier ist ein Hinweis auf eine Gnade, die kommen wird. Die ganzen Vorschriften zum Opfer und Gottesdienst, die deuten hin, Gott verspricht einen Weg, ein Mittel, wie Menschen wieder in Gemeinschaft mit Gott treten können. Wie die Schuld, die Sünde, die uns von Gott trennt, wie sie abgedeckt und beseitigt werden kann. Die Tieropfer sollten Hinweise darauf sein. Der Bund Mose hatte somit eine prophetische Funktion. Es stellt die Gerechtigkeit Gottes dar, die in der Welt immer mehr verdrängt und niedergemacht wird und weist auf den versprochenen neuen Adam, dem Nachwuchs der Frau, dem Nachwuchs Abrahams hin. Das Gesetz, der Bund mit Mose, hat eine prophetische Funktion. Fünftens, Levi. Das Geschlecht Levi hat Gott aus dem Volk Israel erwählt, dass es aus ihnen beständig die Priester und Diener des Tempels hervorgehen sollen. In Maleachi 2, Vers 4 bis 7, lese ich mal den Abschnitt. So werdet ihr erkennen, dass ich dieses Gebot zu euch gesandt habe, damit mein Bund mit Levi gültig bleibe, spricht der Herr der Herrscharen. Mein Bund mit ihm war das Leben und der Friede, und ich gab sie ihm. Er war Furcht, und er fürchtete mich, und vor meinem Namen erschauderte er. Zuverlässige Weisung war in seinem Mund, und Unrecht fand sich nicht auf seinen Lippen. In Frieden und Geradheit lebte er mit mir, und viele brachte er zur Umkehr von Schuld. Denn die Lippen des Priesters sollen Erkenntnis bewahren, und Weisung sucht man aus seinem Mund, denn er ist ein Bote des Herrn der Herrscharen. Der Bund mit Levi, er zeigte das priesterliche Mittleramt zwischen Gott und den Menschen an. Durch Opfer, durch Fürbitte, durch den beständigen Dienst vor Gott wird Gott aus Gnade Vergebung und Umkehr von der Schuld schenken. Das verspricht Gott hier in dem Bund mit Levi. Der verheißene Nachwuchs, der neue Adam, er wird ein Priester sein, so wie die Leviten, die für ihr Volk vor Gott dienen, Opfer darbringen, aus denen Weisung hervorgeht, wie Schuld bedeckt werden kann. Sechstens, David. Doch auch wenn der verheißene Nachwuchs das Amt eines Priesters haben wird, so wie die Leviten, so ist es doch David aus dem Stamm Juda versprochen, dass der neue Adam aus seiner Nachkommenschaft kommt. Eine Zusammenfassung des Bundes mit David finden wir ganz kurz im Psalm 132, die Verse 11 und 12. Hier heißt es: Der Herr hat David einen Treueeid geschworen. Er wird nicht davon abweichen. Von der Frucht deines Leibes will ich auf deinen Thron setzen. Wenn deine Söhne meinen Bund und meine Zeugnisse bewahren, die ich sie lehren werde, so sollen auch ihre Söhne für immer auf deinem Thron sitzen. Auch dieser Bund ist zweigeteilt. Gott verspricht David einen Nachkommen, der ewig herrschen wird. Das sehen wir auch in 2. Samuel 7. Aber sein Sohn Salomo, er herrschte nicht ewig. Und noch viel weniger Rehabeam, Salomos Sohn. Und auch wenn die Königslinie Davids viele Jahre Bestand hatte und von Gott lange Zeit erhalten wurde, trotz vieler Sünden, so blieb keiner von ihnen ewig auf dem Thron. Denn damit die Gnadenverheißung in Kraft tritt, muss der Nachwuchs Davids eine Bedingung erfüllen. In Vers 12 heißt es: Wenn deine Söhne meinen Bund und meine Zeugnisse bewahren. Verpflichtung. Werke. Das ist die Bedingung. Das ist es, was der verheißene Same erfüllen muss, damit der treue Eid, das Versprechen Gottes, erfüllt wird. Er muss den Bund der Werke erfüllen. Aber das Gnadenversprechen besteht. Gott schwört es mit einem Treueeid, mit einem Bund, der nicht gebrochen werden kann. Gott schwört, dass es einen König geben wird aus der Nachkommenschaft Davids, der ewig herrschen wird. Aber dass die Bedingung ist, dieser Nachkomme muss das Gesetz völlig halten. Er muss den Bund der Werke erfüllen. Der verheißene Nachwuchs wird ein König sein, aus der natürlichen Nachkommenschaft Davids, der ewig ohne Ende herrschen wird. Siebtens und letztens, der neue Bund. In den Propheten Hesekiel und Jeremia erfahren wir dann von der Ankündigung eines neuen Bundes, den Gott aufrichten wird. Und wir werden darauf im nächsten Vortrag heute Nachmittag eingehen. Aber wichtig zu verstehen ist, dass seit dem Sündenfall, seit dem Bundesbruch Adams, Gott mehrere Bünde geschlossen hat mit den Menschen. Vor allem mit den natürlichen Nachkommen Abrahams im Alten Testament. Und diese Bünde, sie hatten zwei Aspekte. Zum einen Bedingungen, die erfüllt werden müssen. Der alte Bund war damit ein Bund der Werke. Gott ist auch mit Abraham einen Bund der Werke eingegangen. Verpflichtungen, die eingehalten werden müssen. Weil aus der Nachkommenschaft Abrahams der kommen soll, der den Fluch des Schöpfungsbundes und die Werke des Teufels besiegt. Aber diese Bünde, die Gott mit den Menschen eingegangen ist, im Alten Testament, sie haben immer einen Hinweis, eine Verheißung der Gnade in sich. Es war kein Gnadenbund, der beschlossen wurde, aber in all diesen Bünden wurde verheißen, es kommt etwas, es kommt jemand, der alle Verpflichtungen erfüllt. Paulus schreibt den Heidenchristen in Epheser 2, Vers 12. Denkt daran, dass ihr zu jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremdlinge hinsichtlich der Bündnisse, Plural, der Verheißung, Singular. Und ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Das Alte Testament geht hauptsächlich um das Volk Israel. Ihnen allein hatte sich Gott über Jahrhunderte offenbart und sie hatten mehrere Bündnisse mit Gott, die aber alle hinwiesen auf eine einzige Verheißung. Und Paulus sagt, lange Zeit waren alle Völker der Erde ausgeschlossen. Sie wussten nichts von dieser Verheißung. Nur einer Familie und seinen Nachkommenschaft hat Gott diese Verheißungen geschenkt. Eine Gnadenverheißung, die Schritt für Schritt fortwährend weiter offenbart wurde. Alle Menschen im Alten Testament, die diese Gnadenverheißung gehört haben und aus Gnade allein, durch Glauben allein, an diesen verheißenen Retter allein vertraut haben, denen wurde schon Frieden und Rettung versprochen. Die durften schon vor der Zeit Anteil haben an einer Gnade, die kommen wird. Auch wenn die letztendliche Erfüllung noch ausstand. Und darum blicken die Propheten nun auf einen neuen Bund, der kommen wird. Da, wo sich das, was versprochen wurde, tatsächlich erfüllt, offiziell beschlossen wird in einem Bund. Diese Gnadenverheißung ist der Strang, der das ganze Alte Testament zusammenhält. Allerdings, auf der Grundlage, auf dem Fundament des Bundes der Werke. Das ganze Alte Testament geht um dieses eine Thema. Ein verheißener Nachwuchs aus Israel ist versprochen, der den Bund der Werke erfüllt und den verheißenen Bund der Gnade aufrichten wird. In ihm allein gibt es Rettung vor dem Fluch. In ihm allein gibt es Segen für alle, die an ihn glauben und ganz auf die Gnade Gottes vertrauen und nicht auf eigene Werke. Amen.